Aufgabe: Bummel durch Europa. Du hast nun einen Ausschnitt aus der Hörbuchfassung des Reiseberichts Bummel durch Europa von Mark Twain. Zunächst hörst du die erste Hälfte des Ausschnitts. Gleichzeitig bearbeitest du die Teilaufgaben 1 bis 6. Dann hörst du den Ausschnitt in voller Länge. Er ist etwa 3 Minuten lang. Nach dem Hören bearbeitest du die Teilaufgaben 7 bis 9. Beim zweiten Hören kannst du die Notizen machen. Deine Notizen werden nicht bewertet. Lies nun die Teilaufgaben 1 bis 6 durch. Du hast dazu eine Minute Zeit. Höre nun den Ausschnitt und bearbeite dabei die Teilaufgaben 1 bis 6.
Eines Tages fiel mir ein, dass der Welt schon seit Jahren nicht mehr der Anblick eines Mannes geboten worden war, der Verwegenheit genug besaß, zu Fuß eine Reise durch Europa zu unternehmen. Gründliches Nachdenken überzeugte mich, dass ich geeignet war, der Welt zu diesem Anblick zu verhelfen. Also entschloss ich mich dazu. Das war im März 1878. Ich suchte nach dem rechten Mann, der mir als Reisebegleiter dienen würde, und stellte schließlich einen Mr. Harris ein. Es war noch dazu meine Absicht, mich während meines Aufenthaltes in Europa mit den schönen Künsten zu befassen. Mr. Harris dachte da ganz wie ich. Er war ein ebenso begeisterter Kunstjünger wie ich und nicht weniger als ich darauf aus, malen zu lernen. Ich wünschte außerdem, die deutsche Sprache zu erlernen. Harris wünschte es gleichfalls. Gegen Mitte April liefen wir auf der Holzatia, Kapitän Brandt, aus und hatten eine wahrhaft vergnügliche Überfahrt. Nach kurzer Rast in Hamburg trafen wir wegen des milden Frühlingswetters Vorbereitungen für eine lange Fußreise nach Süden, änderten jedoch aus privaten Gründen im letzten Augenblick unser Programm und nahmen den Schnellzug.
Nun hörst du den Ausschnitt in voller Länge. Du kannst dir beim Hören Notizen machen. Deine Notizen werden nicht bewertet.
Eines Tages fiel mir ein, dass der Welt schon seit Jahren nicht mehr der Anblick eines Mannes geboten worden war, der Verwegenheit genug besaß, zu Fuß eine Reise durch Europa zu unternehmen. Gründliches Nachdenken überzeugte mich, dass ich geeignet war, der Welt zu diesem Anblick zu verhelfen. Also entschloss ich mich dazu. Das war im März 1878. Ich suchte nach dem rechten Mann, der mir als Reisebegleiter dienen würde, und stellte schließlich einen Mr. Harris ein. Es war noch dazu meine Absicht, mich während meines Aufenthaltes in Europa mit den schönen Künsten zu befassen. Mr. Harris dachte da ganz wie ich. Er war ein ebenso begeisterter Kunstjünger wie ich und nicht weniger als ich darauf aus, malen zu lernen. Ich wünschte außerdem, die deutsche Sprache zu erlernen. Harris wünschte es gleichfalls. Gegen Mitte April liefen wir auf der Holzatia, Kapitän Brandt, aus und hatten eine wahrhaft vergnügliche Überfahrt. Nach kurzer Rast in Hamburg trafen wir wegen des milden Frühlingswetters Vorbereitungen für eine lange Fußreise nach Süden, änderten jedoch aus privaten Gründen im letzten Augenblick unser Programm und nahmen den Schnellzug. Wir machten kurz in Frankfurt Halt und fanden diese Stadt interessant. Gerne hätte ich die Stelle aufgesucht, an der Gutenberg geboren wurde, aber es ging nicht, da nicht überliefert ist, wo das Haus stand. Also verbrachten wir stattdessen eine Stunde im Goethehaus. Die Stadt lässt es zu, dass dieses Haus Privatleuten gehört, anstatt sich mit der Ehre zu schmücken und auszuzeichnen, es zu besitzen und zu beschirmen. Frankfurt ist eine von den 16 Städten, die sich des Vorzugs erfreuen, der Ort zu sein, an dem sich der folgende Zwischenfall ereignete. Karl der Große gelangte, als er die Sachsen verfolgte, wie er sagte, oder als er von den Sachsen verfolgt wurde, wie sie sagten, im Morgengrauen bei Nebel an das Ufer des Flusses. Der Feind war entweder vor ihm oder hinter ihm, aber auf alle Fälle wollte Karl hinüber, und zwar sehr. Er hätte alles um einen fremden Führer gegeben, aber es war keiner zu beschaffen. Schließlich sah er, wie sich eine Hirschkuh mit ihrem Jungen dem Wasser näherte. Er beobachtete sie, denn er sagte sich, dass sie gewiss eine Furt suche, und da irrte er sich nicht. Sie watete durch den Fluss, und das Heer watete hinterher. So wurde ein großer fränkischer Sieg erfochten oder eine große fränkische Niederlage vermieden, und zur Erinnerung an diese Episode befahl Karl der Große, dass an genau der Stelle eine Stadt gebaut werde, die er Frankfurt nannte, die Furt der Franken. Keine von den anderen Städten, in deren Nähe dieses Ereignis stattfand, wurde danach benannt. Ein stichhaltiger Beweis, dass Frankfurt der erste Ort war, an dem es sich zutrug.
Blättere nun um und bearbeite die Teilaufgaben 7 bis 9. Die Zeit für die Bearbeitung dieser Aufgabe ist nun um. Bitte gehe nun zur nächsten Seite. Aufgabe Flo. Du hörst jetzt einen Radiobeitrag des Senders Deutschlandradio. Es geht darin um Flöhe. Der Beitrag ist 3 Minuten und 30 Sekunden lang. Du hörst ihn einmal. Du kannst dir beim Hören Notizen machen. Deine Notizen werden nicht bewertet. Lies und bearbeite nach dem Hören alle Teilaufgaben.
Sie sind winzig, sehr lästig und können unglaublich hoch springen. Flöhe. Um herauszufinden, wie das den Tieren gelingt, haben Wissenschaftler von der Universität Cambridge in Großbritannien die Sprünge nun mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen, die 5000 Bilder in der Sekunde liefert. Weil es aber gerade einmal eine Tausendstel Sekunde braucht, bis ein Floh abgesprungen ist, liefert auch so viel Hightech den Forscher nur 5 Bilder von der entscheidenden Zeitspanne.
Aber diese 5 Aufnahmen genügen schon, damit wir sehen können, was passiert,
sagt Malcolm Burrows, Professor für Biologie in Cambridge. Weil die Tiere nämlich meist bis kurz vor dem Sprung mit Knien und Füßen am Boden sitzen, dachten Forscher lange Zeit, die Tiere drückten sich mit den Knien vom Boden ab. Burrows konnte jetzt zeigen, jedes 10. Tier hüpfte im Experiment los, ohne dass die Knie am Boden waren, wenn also nur die Füße den Untergrund berührten. Die Kraftübertragung muss also über die Füße funktionieren. Dazu passt, was die Forscher unter dem Elektronenmikroskop an den Flohbeinen erkennen konnten, erklärt der Ingenieur Gregory Sutton.
An den Füßen haben die Tiere sehr harte Dornen, mit denen sie am Boden Halt finden, während sie abspringen. An den Knien dagegen gibt es nichts, womit sich die Tiere festhalten könnten.
Ohne solche Dornen würden die Tiere beim Absprung einfach ausrutschen, denn die Kraft, mit der sie sich abstoßen, ist enorm. Gregory Sutton.
Ein Floh beschleunigt mit etwa 100-facher Erdbeschleunigung.
Zum Vergleich, eine Raumfähre beschleunigt beim Start etwa mit 3-facher Erdbeschleunigung. Die Kraft, die ein Floh zum Absprung braucht, kann kein Muskel in so kurzer Zeit aufbringen, sagt Malcolm Burrows.
Ein Muskel kann 2 Dinge. Er kann sich entweder sehr schnell zusammenziehen, kann dann aber nur wenig Kraft ausüben. Oder er kann sich sehr langsam zusammenziehen und dabei sehr viel Kraft ausüben.
Flöhe, genauso wie Heuschrecken, Springschwänze oder Käferzikaden, nutzen deshalb so etwas wie ein Katapult. Vor einem Sprung verhaken sie ihre Beine, sodass diese sich gar nicht mehr bewegen können. Dann ziehen sie ihre Muskeln langsam zusammen und bauen so immer mehr Spannung auf. Als elastische Feder dient dabei ein kleiner Körper aus Resilin, einem gummiartigen Protein. Wird das verhackte Katapult dann gelöst, setzt der Proteinkörper die Energie, die der Floh hineingesteckt hat, zu 98% wieder frei.
Das ist besser als alle gummiartigen Substanzen, die wir in der Technik haben,
sagt Gregory Sutton. Resilin wird deshalb von Materialforschern in den USA und Australien auf seine Eigenschaften hin untersucht. Könnte man Resilin nachbauen, ließe es sich in Laufschuhen oder in Autoreifen nutzen. Doch damit ist noch nicht alles ausgeschöpft, was sich vom Floh kopieren lässt. Der Ingenieur hofft, dass die Flöhe zum Vorbild für hüpfende Roboter werden könnten. Denn er findet,
Springen ist eine großartige Art und Weise, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Man braucht keine Straße, also kann man das auch auf unebenem Terrain machen. Es gibt also einen guten Grund, warum die Evolution so viele hüpfende Insekten hervorgebracht hat.
Die nächste Frage, die die Wissenschaftler in Cambridge klären wollen, ist, wie es den Flöhen gelingt, dass sich beide Beine gleichzeitig vom Boden abstoßen. Denn gäbe es dabei auch nur die kleinste Ungenauigkeit, würde das Tier wild durch die Luft trudeln, anstatt vorwärts zu springen.
Blättere nun um und bearbeite alle Teilaufgaben. Die Zeit für die Bearbeitung dieser Aufgabe ist nun um. Bitte gehe nun zur nächsten Seite. Aufgabe: Lesen ist Tasten. Du hörst jetzt einen Radiobeitrag des Senders SWR, Südwestrundfunk. Darin geht es um den Erfinder der Blindenschrift, Louis Braille. Louis Braille stammte aus Frankreich. 1811, im Alter von 3 Jahren, verletzte er sich bei einem Unfall am Auge und erblindete. Der Beitrag wurde leicht gekürzt, die Beschreibung des Unfalls ist nicht enthalten. Die französischen Namen im Beitrag werden anders ausgesprochen als geschrieben. Du musst in den Teilaufgaben aber keine Angaben zu den Namen machen. Der Beitrag ist 5 Minuten lang. Du hörst ihn einmal. Du kannst dir beim Hören Notizen machen. Deine Notizen werden nicht bewertet. Lies und bearbeite nach dem Hören alle Teilaufgaben.
Unsere Methode, Bücher zu drucken, braucht sehr viel Platz auf dem Papier. Daher müssen die Gedanken in so wenige Worte wie möglich gefasst werden.
Louis Braille schreibt dies in einem Vorwort zu einem Mathematikbuch für Blinde. Seine Erfindung hat sich zu diesem Zeitpunkt bereits durchgesetzt, noch nicht offiziell, aber in der Praxis. Er ist bei Erscheinen des Buches 29 Jahre alt und seit 25 Jahren vollständig blind. Die Erfindung der Brailleschrift ist eine Verkettung von mehreren Zufällen, aber vor allem eine Meisterleistung des äußerst intelligenten und fleißigen Louis.
Nur 6 Punkte, aber sein Genie gab ihm die ganze Kraft starker Gedankengebäude.
Helen Keller, eine weltberühmte taubblinde Autorin, würdigt den Erfinder der Blindenschrift mit diesen Worten. Dabei hatte alles mit einem Unfall begonnen, der Eltern das Herz stillstehen lässt. Zwar ist sofort Hilfe zur Stelle, aber das verletzte Auge entzündet sich und die Infektion greift auch das unverletzte Auge an. Louis erblindet.
Möchten Sie, dass Ihr Sohn ausgebildet wird? Dass er einen Beruf erlernt?
Abbé Jacques Palouis ist Dorfpfarrer in Couvray. Schon früh hatte er begonnen, den kleinen Louis zu unterrichten. Auch Monique und Simon Braille, seine Eltern, können lesen und schreiben und unterstützen ihren Sohn. Ein Glücksfall. Wer im 19. Jahrhundert erblindet, muss zusätzlich meist ein Leben in Armut und ohne Perspektive erdulden. Louis aber geht bald ganz normal zur Schule. Ein Freund nimmt ihn morgens bei der Hand und führt ihn nach dem Unterricht zurück nach Hause. Louis erweist sich als äußerst intelligent. Was er in der Schule hört, kann er auswendig wiedergeben. 1819 setzt er seine Ausbildung in einem Internat für Blinde in Paris fort. Ein Mitschüler berichtet später:
Durch seine Intelligenz hatte Braille bald umfassende Kenntnisse in Grammatik, Geographie, Geschichte und Mathematik. Die Schüler lernten, indem sie wiederholten, was sie hörten, unterstützt von einigen wenigen Büchern nach dem System von Valentin Ouy.
Ouy hatte die Blindenschule gegründet, in der Braille lernt. Sein Schriftsystem basierte auf den normalen lateinischen Buchstaben, vergrößert in das Papier geprägt. Eine Hilfe zwar, aber gebogene Linien in den Buchstaben machen das Ertasten sehr schwierig und langsam. Auftritt Charles Barbier. Der Hauptmann der französischen Armee hatte sich die sogenannte Nachtschrift ausgedacht. Ein System von Punkten, erhaben in Papier geprägt. Damit sollten Soldaten in völliger Dunkelheit geheime Botschaften und Befehle entziffern. Barbier verwendet noch 12 Punkte und arbeitet mit Lauten statt Buchstaben. Da sich seine Erfindung als untauglich für die militärische Praxis erweist, stellt er sie 1820 dem Blindeninstitut in Paris vor.
Nur täglicher Gebrauch kann den Wert dieser Erfindung erweisen,
meint der Direktor der Blindenschule noch vorsichtig. Die Nachtschrift, auch bekannt als Sonographie, wird den Schülern vorgestellt. Sie sind zunächst begeistert, weil sich die Punkte viel leichter ertasten lassen als Linien. Schon bald aber wird klar, dass das System nicht perfekt ist. Nur Lautschrift, keine Satzzeichen, zu viele Punkte, sodass der Finger verrutschen muss, um einen Buchstaben zu lesen. Der erst 11-jährige Braille macht sich daran, die Grundidee besser an die Bedürfnisse blinder Menschen anzupassen. Er reduziert die Zahl der erhabenen Punkte auf 6 und kodiert echte Buchstaben, Satzzeichen und Zahlen, nicht nur Laute. Von nun an können Blinde praktisch in der gleichen Geschwindigkeit lesen wie Sehende. Die Buchstaben sind nur noch etwas größer als ihre gedruckten Verwandten. Damit passt viel mehr Inhalt in einen einzigen Band.
Barbier gebührt trotzdem Ehre, denn er brachte mich auf die Idee für mein System,
schreibt Bray später. Im Lauf seines Lebens erweitert er die Schrift, sodass sogar Noten und mathematische Formeln darstellbar werden. Mit nur 43 Jahren stirbt Louis Braille an Tuberkulose. Aber seine Schrift ist eine weltweite Revolution. Die ganze Bedeutung von Brailles Arbeit finden wir in wenigen Worten der taubblinden Autorin Helen Keller.
Ja, die Blinden können nun arbeiten, sie können studieren, sie können singen. Sie können ihren Teil zum Guten und zur Freude in der Welt beitragen. Und es war Louis Braille, selbst ein Gefangener, der den goldenen Schlüssel fand, unser aller Gefängnis aufzuschließen.
Blättere nun um und bearbeite alle Teilaufgaben. Die Zeit für die Bearbeitung dieser Aufgabe ist nun um. Bitte gehe nun zur nächsten Seite. Aufgabe: Wissen heute. Du hörst jetzt einen Ausschnitt aus einem Radiobeitrag des Senders MDR, Mitteldeutscher Rundfunk. Der Ausschnitt stammt aus der Sendereihe Wissen heute und ist 1 Minute und 10 Sekunden lang. Du hörst ihn einmal. Du kannst dir beim Hören Notizen machen. Deine Notizen werden nicht bewertet. Lies und bearbeite nach dem Hören alle Teilaufgaben.
Wissen heute. Weltmeisterliche Schattenspiele.
Die Entscheidung der FIFA, die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 nach Katar zu geben, hat viele überrascht. Nicht nur wegen der politischen Verhältnisse in der Region, nicht nur wegen der fehlenden Fußballtradition. Allein schon die klimatische Situation rief die Skeptiker auf den Plan. Mehr als 40 Grad Durchschnittstemperatur, da könne doch keine Spielfreude aufkommen. Doch im Emirat Katar ist man um Abhilfe bemüht. Eine künstliche Wolke soll bei der Fußball-WM Spielern und Zuschauern Schatten spenden. Entwickelt wurde die Idee an der Universität des Landes und soll in Zusammenarbeit mit dem Wissenschafts- und Technologiepark umgesetzt werden. Gedacht ist eine künstliche Wolke aus ultraleichtem Kohlefasermaterial, die von 4 solarbetriebenen Motoren über den Stadien in der Luft gehalten und ferngesteuert werden kann. Die Kosten für die Schattenwolke sollen bei umgerechnet 350.000 Euro liegen. Sollte sich das Projekt aber bewähren, sind später auch günstigere Modelle denkbar, beispielsweise für Strände oder Parkplätze.
Blättere nun um und bearbeite alle Teilaufgaben. Die Zeit für die Bearbeitung dieser Aufgabe ist nun um.